Business Snack, der Podcast. Denkanstöße für die Chefetage.
Egal, ob wir über Leadership Culture oder High Performance Culture oder Gender Balance reden, in meinem Podcast hören Sie keine graue Theorie, das verspreche ich Ihnen, sondern Erfahrungen und Beispiele aus der Praxis für die Praxis.
Anke van Beekhuis ist High Performance Leadership und Gender Balance Expertin, Sparring Partnerin und Buchautorin.
Um als Unternehmen erfolgreich zu sein, braucht man eine Kultur, die es ermöglicht, Außergewöhnliches zu erreichen und neue Wege zu gehen. Diese erreicht man aber nicht auf ausgetretenen Pfaden und durch 0815 Herangehensweisen, sondern durch ganz neue Wege.
Business Snack, der Podcast. Denkanstöße für die Chefetage.
Herzlich willkommen zu meinem Business Snack, der Podcast mit Denkanstößen für Entscheiderinnen und Entscheider. Ich finde es großartig, dass du dich für meinen Podcast entschieden hast. Wie du aus dem Titel erkennen kannst, ist es mir wichtig, Input zu liefern und dich dabei anzuregen, über deine Situation im Unternehmen nachzudenken. Um das zu erreichen, ist es mir ein Anliegen, auch Gäste in meinem Podcast zu haben. Heute darf ich Susanna Winkelhofer, die Geschäftsführerin von Macher Media Haus, bei mir im Podcast begrüßen. Hallo Susanna.
Hallo, freut mich sehr.
Danke, dass du Zeit hast und wir heute uns die Zeit nehmen für den Podcast. Über was reden wir? Unternehmertum und Führung in der Beobachtung. Susanna interviewt sehr viele Menschen für ihr Magazin Die Macher. Und viele Führungspersönlichkeiten. Ich bin zufällig auf das Magazin gestoßen und dann habe ich zufällig ein paar Wochen später die Susanna beim Event, dem Female Leader von FutureLink, kennengelernt. Und total lustig, weil mich das Magazin sehr angesprochen hat, weil es eben über Führungspersönlichkeiten geht und ihre Geschichte dahinter. Und du ja das Ziel hast, Mut zu machen mit diesem Part. Darüber reden wir heute und ich freue mich, dass du dabei bist. Bevor wir starten, möchte ich natürlich auch ein wenig über deinen Lebenslauf sprechen. Susanna Winkelhofer ist eben Geschäftsführerin von Macher Media Haus. Sie ist 41 Jahre alt und hat drei Töchter, 18, 12 und zweimal 12 Jahre alt und ist verheiratet. Sie hat Wirtschaft studiert, war auf der Journalistenakademie und hat zunächst in der Zeitungsredaktion gearbeitet. Mit 27 Jahren wurde sie Chefredakteurin des Magazins Die Oberösterreicherin, gibt es in jedem Bundesland und sehr jung. Da haben wir was parallel übrigens. Danach hat sie sich mit 30 selbstständig gemacht mit der Agentur und dem Verlag. Vor 13 Jahren kam das Magazin Die Macher zum ersten Mal heraus. Das Macher Medienhaus macht auch Corporate Publishing. Habe ich dich gut vorgestellt?
Oh, ich bin beeindruckt, du hast es so schön zusammengefasst. Ich tue mir da immer so schwer, wenn ich so überlege, was nacheinander gekommen ist. Weil ja, das, ich glaube, das stimmt.
Sehr gut, sehr gut. Ich bin auch immer so begeistert, wenn wer vorstellt und man hört so zu. Ah, das bin ich, okay. Sehr gut. Kannst du uns ein paar Details zu eurem Magazin sagen, liebe Susanne? Es würde mich interessieren und den Zuhörerinnen und Zuhörern sicher auch.
Das mache ich liebend gern, natürlich. Also erstmal danke für dein Kompliment, dass es dir gefallen hat. Ich sehe unser Magazin ein bisschen wie ein Buch, weil oft werde ich natürlich gefragt, eigentlich schon zur Gründungszeit, ja, ein Printprodukt, hat das überhaupt Zukunft? Und ich bin ja absolut überzeugt, dass Bücher Zukunft haben, mehr denn je. Egal, ob man es jetzt natürlich gedruckt oder auf einem Tablet oder Kindle, wo auch immer liest. Und deshalb mag ich auch gerne unser Magazin eher wie ein Buch machen und sehen. Also wir haben auch Kapitel, wir erscheinen viermal im Jahr. Und die Intention ist, dass man sich dadurch auch wirklich, damit auch wirklich hinsetzen möchte, sich Zeit nehmen möchte, ganz im Gegensatz zu den digitalen Produkten, also wo man ja schnell drüber swiped, wischt, wegwischt, was auch immer, und kurze Informationen sucht und schnelle Informationen sucht, die man halt auf Knopfdruck haben möchte. Und ein Buch oder eben unser Magazin nimmt man sich ja dann eher zur Hand, wenn man sich wirklich hinsetzt, sich bewusst Zeit nehmen möchte, wenn man sich vielleicht inspirieren lassen möchte. Genauso wie ein Buch, dass man eben unser Magazin auch, dass man sich wirklich Zeit, bewusst Zeit dafür nimmt, mal hinsetzt, Informationen, tiefere Informationen darin finden möchte, inspirieren lassen möchte und genau, das im Gegensatz zur schnellen digitalen Welt.
Und was zeichnet euer Magazin aus deiner Sicht? Also neben diesem Buchcharakter und auch sehr gute Recherche, ja, was ich als Leserin auch für mich mitgenommen habe, wie ich es gesehen habe, aber was zeichnet aus deinem, was wollt ihr erreichen mit diesem Magazin?
Es steht eigentlich im Untertitel. Es heißt Die Macher, Menschen, die bewegen. Und das Magazin soll ein Produkt sein für Menschen, die was bewegen wollen, über Menschen, die was bewegen und auch von Menschen, die was bewegen wollen. Also wir sind wirklich, das traue ich mir so offen und ehrlich sagen, ein Team, wo jeder mit Herzblut, mit Leidenschaft dabei ist, weil wir halt auch diesen Sinn dahinter erkennen und haben, wo wir uns denken, wir wollen, dass wenn sich das jemand liest, wenn sich das jemand anschaut, dass er danach das Gefühl hat, boah, jetzt habe ich eine Idee oder jetzt, das inspiriert mich jetzt, endlich das zu tun, was eh schon lange in meinem Kopf herumkreist. Und das ist halt eine wunderschöne Aufgabe. Und wir haben auch wirklich nur Menschen im Team, denen genau das Spaß macht, da Menschen zu bewegen.
Ihr habt ja dann jetzt noch da zusätzlich den Podcast gemacht.
Mhm, seit 3 Jahren.
Ja. Weil das ist ja quasi so eine Draufgabe, sage ich noch, zu dem Magazin. Warum da? Warum der Podcast noch zusätzlich?
Also vorweg muss ich sagen, wir haben jetzt gerade vorher genauso ein Gespräch geführt, nur umgekehrt, da habe ich die Fragen an dich gestellt. Also bitte unbedingt die Folge dann mit der Anke auch auf dem Die Macher, Menschen, die bewegen Podcast anhören. Dazu bewegt hat uns die Bewegung an sich, der Wandel an sich. Weil ich glaube, wenn wir haben natürlich gesehen, es hat super funktioniert seit damals, wo wir entschieden haben, wir machen den Podcast vor 10 Jahren, seit 10 Jahre lang funktioniert das alles super, wir machen jetzt einfach die nächsten 10 Jahre so weiter. Ich glaube, dass es weder in unserer Branche noch in sonst einer Branche, aber in unserer schon gar nicht gut gehen kann, weil die Welt wandelt sich, dreht sich und zwar vom Gefühl her immer schneller. Jetzt können wir natürlich stehen bleiben, weil es eh gerade gut läuft, aber ich glaube, dann bleibt man quasi am Bahnhof stehen und der Zug fährt ab mit der neuen, sich wandelnden Welt. Und ich finde das wahnsinnig spannend. Also ich würde auch gar nicht wo sein wollen, wo eh immer alles gleich ist und so weitergeht, sondern das haben wir, glaube ich, eine Gemeinsamkeit. Du sagst, du bist auch sehr neugierig. Das bin ich auch. Ich mag auch immer wissen, wie ticken die Menschen? Was wünschen sie sich? Was verändert sich in anderen Ländern, wo es manchmal ja schon ein bisschen früher ist? Wohin geht diese Reise? Und da reisen wir einfach mit. Und Podcast, ja, ich habe damals eine Mitarbeiterin gehabt, die eine Leidenschaft dafür gehabt hat. Da wusste sie noch gar nicht so richtig, ja, weiß nicht, wird das sich durchsetzen oder nicht. Ich glaube, so ging es vielen von uns, weil klang damals nicht so innovativ. Und jetzt, also das ist ja, das geht ja quasi durch die Decke und immer mehr hören Podcasts. Es gibt immer noch welche, die noch überhaupt keinen hören, aber also wenn ich jetzt von mir erzähle, egal ob ich jetzt draußen in der Natur bin, meine Stöpsel sind immer dabei, ob ich am Weg in die Arbeit bin oder selbst wenn ich den Geschirrspüler aus- oder einräume. Das ist, die Stöpsel sind dabei und man kann sich inspirieren lassen auf die unkomplizierteste Art und Weise. Genau, und auf diesen Zug sind wir auch aufgesprungen und vor allem aber auch deshalb, weil es riesengroßen Spaß macht.
Ja, da muss ich zustimmen. Also Podcast machen macht Spaß, wenn man Menschen kennenlernt, aber auch hören macht Spaß, weil man irrsinnig schnell Informationen kriegt von unterschiedlichen Seiten. Warum hast du dein Unternehmen gegründet? Ist ja nicht nur das Magazin, sondern das Unternehmen auch. Was war deine Intention damit? Schon so junge Jahren auch, in den jungen Jahren.
Mhm. Also meine Leidenschaft war immer, Geschichten zu erzählen. Also schon wirklich im Volksschulalter. Egal, ob ich die jetzt geschrieben habe oder auf der Theaterbühne, das war auch immer so meins. Ich wollte aber nicht so Berichte oder Fakten, wo es einfach nur darum geht, Informationen weiterzugeben, sondern ich wollte es immer Geschichten erzählen, die berühren, die bewegen, die was mit einem machen. Und deshalb bin ich auch zum Journalismus gekommen, eben für Geschichten, die schon sehr emotional und auch sind zum Teil. Und war dann auch in einem Verlag, konnte dort meinen Traumjob leben, also ich habe das geliebt dort. Ich habe aber noch was anderes in mir entdeckt und das ist so ein bisschen ein ungeduldiges Wesen, weil ich habe manchmal das Gefühl, das ist wie so eine Popcornmaschine in meinem Kopf mit tausend von Ideen. Du nickst, du tickst, glaube ich, ähnlich. Und dann bin ich aber zu ungeduldig, dass ich ewig lang warte, dass diese Ideen umgesetzt werden dürfen. Und das ist aber klar, in einem Konzern braucht es einfach längere Entscheidungswege. Und da habe ich einfach gemerkt, ich glaube, ich bin eher so auch der Typ für die Selbstständigkeit. Und habe mir dann gemeinsam mit meiner Cousine und meinem Cousin, die wieder andere Bereiche abdecken, selbstständig gemacht. Und unsere Intention war, wir wollten ein Medium auf den Markt bringen. Damals war noch so die Finanzkrise, diese Zeit, das einfach zeigt, dass auch wenn die Rahmenbedingungen schwierig sind, wenn es nicht einfach ist, dass es Menschen gibt, die trotzdem was umsetzen, die ihre Idee weiterentwickeln, die sich nicht abhalten lassen. Also ein Mutmacher-Magazin. Und das haben wir dann gegründet. Und ich finde, das hatte damals die Berechtigung und heute brauchen wir das ja unbedingt wieder, dass man zeigen kann, es gibt so viele spannende Geschichten, Menschen, die eben sich nicht aufhalten lassen. Egal, wie oft sie vielleicht auch schon mal niedergefallen sind, sie stehen wieder auf.
Der Business Snack. Jetzt mal ehrlich.
Ja, das ist ja das Schöne, wenn man dich sieht auch, du verkörperst das auch. Ja, das, also dieses Mutmachen, diese Ausstrahlung, diese positive Ausstrahlung ist nicht unbedingt im Journalismus üblich. Ja, weil es wird sehr oft, wenn man sich Nachrichten anschaut, meine Tochter schaut sich jetzt mittlerweile auch die Nachrichten an, es ist schon ein hoher Anteil sehr negativ. Ja, und das, wir konsumieren das einfach. Und kriegen natürlich noch mehr Ängste. Und ihr seid eben ein Magazin, wo man permanent das Gefühl hat, man lacht. Ja, man kriegt auch positive Vibes, sage ich immer, und nicht nur immer dieses Negative. Natürlich gibt es immer Auf und Abs, das liest man auch bei den Persönlichkeiten, das bringt sie extrem gut raus in dem Magazin, auch in dem Podcast. Aber es hat positive Vibes, ja, und das strahlst du total aus. Also das muss ich wirklich als Kompliment
machen. Vielen Dank.
Das ist, wenn man das Magazin aufmacht, hat man das Gefühl, man sieht die Susanna, ja. Und das ist eben quasi so spannend, dass wir schon immer zurückschließen können auf die Eigentümer, wie ein Produkt ist auch, ja, dass diese Vibes oder dieser Flow sichtbar ist aus meiner Sicht, dann auch in dem Produkt. Du hast es ja mit einigen Macherinnen und Machern zu tun. Nicht nur in Oberösterreich, sondern österreichweit auch. Gibt es hier ein Muster, woran man festhalten kann, was einem oder einer Macherin so auszeichnet? Gibt es irgendwas, wo du sagst, boah, das sehe ich immer wieder?
Finde ich eine sehr, sehr spannende Frage. Und da, ich glaube, mir würden da jetzt sogar richtig viele Gemeinsamkeiten einfallen. Jetzt überlege kurz, ich versuche mich jetzt mal auf 3 zu beschränken. Also was mir als allererster einfällt, ist die Gemeinsamkeit, dass die alle irgendwann mal ins eiskalte Wasser gesprungen sind, anstatt in der warmen, gemütlichen Badewanne zu bleiben. Weil klar, diese Erfolgsgeschichten, man sieht meistens ja, wenn man die Geschichte dahinter nicht kennt, nur diese Spitze vom Eisberg, wie toll alles ist und großartig und Wahnsinn. Aber davor ist ja ein Weg. Und der war bei den wenigsten einfach, sondern im Gegenteil, die standen alle mal irgendwann vor der Entscheidung, soll ich jetzt echt in dieses eiskalte Wasser über diese Klippe springen oder bleibe lieber im Sicheren? Und es ist auch nicht so, dass bei denen immer alles gleich aufgegangen ist. Da gibt es schon mal auch Momente, wo man gescheitert ist. Aber was die halt alle gemeinsam haben, die haben daraus wieder mehr Kraft gezogen, was gelernt und wussten dann umso besser, wo der Weg hingeht für sie. Also das ist so eine Gemeinsamkeit, traue ich mir jetzt sagen, die glaube ich alle haben. Irgendwann hat es diese mutigen Entscheidungen oder zumindest diese eine mutige Entscheidung gebraucht. Was haben sie noch gemeinsam? Das zweite ist, das ist eigentlich so eine Doppeldeutigkeit, dieses einfach machen. Und zum einen einfach im Sinne von unkompliziert, weil wenn du einen Erfolgsweg gehen willst und dann nimmst du damit aber immer die Perfektion als Begleiter, als Begleiterin, dann wird es schwierig. Vor allem so, wie wir das ja auch kennen, wenn man dann Familie und Beruf vereinbaren möchte, verbinden möchte und man will überall perfekt sein, da würde man, glaube ich, ständig scheitern. Es ist nicht einfach, dass man diesen Perfektionismus ablegt, aber es macht es dann einfach wesentlich einfacher. Und das haben die auch alle gemeinsam. Und einfach machen, auch im Sinne von, das jetzt einfach mal durchzuziehen und nicht zu warten, bis einem tausende Gegenargumente einfallen, also tausende Gründe, warum man es doch nicht machen sollte, was schief gehen könnte. Das, ja, man findet man ja immer, oder? Es ist ja selten so, dass man sich vorher schon sicher ist, dass das gut geht. Dann ist es jetzt auch keine mutige Entscheidung. Ja, und das dritte ist, da haben wir vorher in meiner Podcast-Folge schon ein bisschen drüber geredet, dass diese Macher und Macherinnen ganz genau wissen, was ihre Stärken und auch was ihre Schwächen sind und sich bewusst sind, sie müssen eh nicht alles selber machen. Da, wo sie selber vielleicht Schwächen haben oder wo es einfach nicht so einfach von der Hand geht, da holen sie sich von außen Hilfe, Unterstützung, was auch immer. Und das alles selbst machen zu müssen, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich glaube, das kann gar nicht funktionieren. Man kann ja nicht in jedem Bereich gleich gut sein.
Nein, und also man kann nur wachsen, wenn man das, was man richtig gut kann, auch macht. Ja, ich finde, das ist immer auch so eine Kostenrechnung. Was kostet es, wenn ich es mache, und was kostet es, wenn es wer anderer macht? Ja, das ist der wirtschaftliche Faktor dahinter. Aber wenn man diese Kostenrechnung macht, kommt man sehr schnell drauf, dass das einfach sich nicht auszahlt, darüber Gedanken zu machen oder es selber zu machen. Ja, das haben aber nicht viele. Ja, weil also es sind auch sehr viele erfolgreich geworden, indem sie es selber gemacht haben. Aber ich glaube, dass es umso anstrengender ist. Wie habt ihr im Team Macherinnen definiert?
Also das haben wir schon ganz zu Beginn zur Gründung, haben wir eben ein Wort gesucht, das umschreibt Menschen, die etwas umsetzen, auch wenn es schwierig ist, die eben anpacken, die nicht nur drüber reden, die nicht jammern, sondern die einfach eine Lösung suchen, eine Lösung auch dann finden und dann das anpacken, loslegen. Und da hat uns dann das Wort Macher, Macherin am besten gefallen, weil das hat dieses Wort Machen, dieses Verb in sich, worum es ja dann eigentlich geht. Weil man kann 1000 Ideen haben, Visionen aufstellen. Wenn man nicht den ersten Schritt macht, wird man einfach nicht vom Fleck kommen.
Wie war das dann, wie ihr das Wort gehabt habt? Weil irgendwann spürt man das ja, das ist es jetzt.
Ja, ja, das Wort ist meiner Cousine eingefallen, der Alex. Und da wussten wir irgendwie alle drei gleich, das ist es. Es ist mittlerweile schwierig, weil, das wissen wir eh, es ist jetzt, wir gendern den Titel nicht. Wir versuchen schon im Magazin zu gendern und vor allem versuchen wir einfach immer die ganze Vielfalt zu zeigen bei den Geschichten. Aber natürlich werden sich einige daran stoßen, dass wir nicht die Macher-DoppelpunktInnen heißen. Und da haben wir auch immer wieder Diskussionen in unserem Führungsteam. Das Argument, dass wir es so lassen, ist einfach, das ist unsere Marke und die ist so. Und ich finde auch das, und dazu haben wir uns auch geeinigt, und ich finde, es erinnert aber auch daran, dass zu der Zeit, als wir gegründet haben, und wir sind zwei weibliche Gründerinnen, ein Gründer, war uns das überhaupt nicht bewusst. Also wir haben uns da total involviert gefühlt. Also wir hatten nicht das Gefühl, mal wir schließen da jetzt irgendjemanden aus. Heute wird das ganz anders diskutiert und vor allem auch jüngere Generationen, für die das ja schon völlig selbstverständlich ist. Also ja, es ist immer noch genug Stoff zur Diskussion da, aber sobald man das Magazin öffnet, glaube ich, spürt man sehr schnell, dass es eine sehr, sehr gute Mischung an allen Themen ist und auch in allen Geschlechtern.
Ja, darüber lässt sich ja über Sprache sehr viel sprechen, ja, sage ich immer. Wichtig ist, dass der Inhalt passt. Ja, und wenn eine Marke ist, dann passt das auch aus meiner Sicht. Wenn der Inhalt nicht passen würde, wäre es was anderes. Aber so dieses Wort zu finden, ist ja so etwas, das kenne ich als Unternehmerin auch, da hat man es dann und dann denkt man sich, ach, so einfach ist es, weil es klingt ja so einfach. Aber ihr habt ja da sicher viel reingesteckt an Diskussionen und. Wie ist es euch dann gegangen, wie das Hackerl da war? So große Freude, oder?
Ja, absolut, weil das braucht es einfach. Man hat es zwar nie so als die wichtigste Aufgabe im Gründungsprozess im Kopf, aber eigentlich, solange man den Namen nicht hat, kann man ja nichts machen. Aber hat sie zum Glück wirklich für uns alle, also für uns drei, wirklich richtig angefühlt. Weil klar, wenn man da nun länger herumsuchen muss, wird es dann irgendwann mühsam. Aber ich glaube, so wie du es beschreibst, irgendwann macht es dann diesen Klick oder diese Erkenntnis, ja, das ist es jetzt, das passt zu uns. Weil wir wussten ja genau, worum es gehen soll und was dieses Wort ausdrücken soll. Aber wir kannten das Wort halt noch nicht.
Du bist ja nicht nur Journalistin, sondern auch Unternehmerin und hast Mitarbeiterinnen. Wie würdest du deinen Führungsstil beschreiben?
Das finde ich sehr schwierig. Aber wenn ich es jetzt auf ein Wort eingrenzen müsste, würde ich menschlich sagen. Jetzt habe ich zwar überlegt, vielleicht empathisch, aber ich glaube, menschlich trifft es am meisten, wobei ich versuche, sehr empathisch zu sein. Aber bei menschlich steckt für mich drinnen, dass ich bin auch nur ein Mensch und habe nicht den Anspruch zu sagen, ich weiß alles besser oder ich weiß alles und so muss es dann gemacht werden. Ich bin natürlich die dann im Endeffekt die Entscheidung treffen muss, aber ich weiß definitiv nicht alles und es gibt viele Dinge, die jemand aus meinem Team besser weiß als ich und dafür bin ich wahnsinnig dankbar. Deshalb sind wir ja auch erfolgreich, weil wir so unterschiedliche Kompetenzen da herinnen haben. Und ja, menschlich und empathisch natürlich, persönlich. Und das heißt aber auch, dass ich selber ein Mensch sein darf. Also eben, ich mache genauso Fehler, wie jeder bei uns Fehler machen darf. Und ich will nicht so tun, als ob ich diejenige bin, die halt dann immer richtig liegt. Das ist einfach nicht so.
Der Business Snack aus der Praxis.
Wie unterscheidet sich der Stil von dir zu dem, die du erlebt hast? Jetzt aus dem Magazin zum Beispiel. Gibt es da einen Unterschied?
Also ich glaube, es gibt sehr viele unterschiedliche Führungsstile. Was ich aber zunehmend merke, ist, dass sich das immer mehr durchsetzt, dieses menschliche Führen, dieses empathische Führen. Und ich finde, da sind wir jetzt eigentlich in einer sehr spannenden Generation, weil zu der Zeit, als ich am Beginn meiner Karriere war, also am Beginn im Berufsleben, da war das noch komplett anders. Also ich weiß nur, da gab es diese Chefbüros, man hat irgendwie riesen Respekt gehabt und man hat sich ja nicht so schnell was sagen getraut. Es war kein Gespräch auf Augenhöhe, also zu meiner Zeit wirklich so gut wie gar nicht. Und man kann das, glaube ich, ganz gut beschreiben an dem Beispiel, wie Bewerbungsprozesse damals abgelaufen sind. Also da ist man als Bewerberin in meinem Fall hingekommen und war einfach mal wahnsinnig froh, dass da jemand meine Leistung jetzt haben möchte. Und ich wäre nicht auf die Idee gekommen, dass ich frisch von der Uni jetzt irgendwelche großen Forderungen gestellt hätte. Das hat sich komplett gewandelt. Die kommen jetzt, wissen genau, was sie wollen, ohne auch schon praktische Erfahrung zu haben oder große praktische Erfahrung. Ja, und das heißt, ich sehe, das ist eine Extrem und das andere Extrem. Ich bin sehr froh, dass wir jetzt da angekommen sind, wo wir sind. Wobei, ich glaube, es wird sich irgendwie ein bisschen auch in der Mitte noch einpendeln, je nachdem, wie sich der Arbeitsmarkt entwickelt. Aber was unbedingt bleiben soll und damals es wahrscheinlich auch schon gebraucht hätte, ist dieses auf Augenhöhe und dieses gegenseitige Respektieren und nicht dieses von oben herab. Also das, ich könnte so nicht führen, weil ich, das widerspricht meinem Wesen und es würde mir auch keinen Spaß machen, weil ich mag ein Team um mich haben und mag führen, weil ich Menschen mag, weil ich gern herausfinden möchte, wie können wir von uns allen das Beste rausholen, was braucht jemand, damit er sein volles Potenzial ausschöpfen kann. Und mich interessiert auch immer die Meinung von jemand anderem. Und ganz egal, ob das jetzt ein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin ist oder ein CEO von einem anderen Unternehmen, da sind wir uns vielleicht wieder ähnlich, weil du hast auch vorhin in meinem Podcast gesagt, dass du einfach wahnsinnig gern viel lernen möchtest, egal wo du bist. Und da geht's mir ähnlich. Und das ist wieder auch, weil du mich fragst, wie der Führungsstil von anderen Machern und Macherinnen ist, was, glaube ich, die auch alle gemeinsam haben. Sie wollen nie aufhören zu lernen und bleiben einfach neugierig.
Die letzte Frage an dich. Was würdest du Menschen mitgeben für die Zukunft, auf was sie achten sollten, Führungskräfte, aus deiner Beobachtung, aus deiner Expertise als Journalistin, Befragungen? Was wird, nehmen wir wieder drei Punkte her, die unbedingt bedacht werden sollten in der Zukunft?
Also das Erste ist eigentlich genau das, worüber wir gerade gesprochen haben, dieses neugierig bleiben, gleichzeitig offen zu bleiben, weil ja, es wandelt sich einfach alles so schnell und man kann jetzt dann sagen, das ist jetzt schlecht, weil das anders ist, als man selber kennt. Auch dieses Generationenthema, wo man natürlich schnell mal sagen kann, boah, zu meiner Zeit war das nicht so und jetzt kommen die da und wollen da alles auf den Kopf stellen. Aber eben offen dafür zu bleiben, dass das vielleicht genau jetzt der richtige Zeitpunkt dafür ist, dass die da frischen Wind reinbringen. Genau, dieses Neugierigsein und dieses agil bleiben, weil ich glaube, jemand, der einfach alles so beibehalten will, wie es immer war, wird sie jetzt schon schwer tun und vermutlich in Zukunft noch mehr schwer tun, weil es passieren ständig unvorhersehbare Dinge. Also diese Lust am Lösungen suchen, spontan auf irgendwas zu reagieren, die braucht man wahrscheinlich in Zukunft noch mehr als Führungskraft. Und das Dritte ist für mich unbedingt das Empathische, das Menschliche, dieses Eingehen, individuell Eingehen auf alle Menschen, denen man begegnet, aber natürlich vor allem auch seinem Team gegenüber. Und das alles, wenn das alles zusammenspielt, ich glaube, dann hat man schon einen guten Rucksack, dass man in dieser bestimmt sehr komplizierten Zeit gut durchgehen kann auf diesen Berg, der eben ziemlich hoch scheint, aber da hat man halt dann auch eine sehr schöne Aussicht. Würde ich jetzt mal das Bild so abrunden.
Sehr gut. Es war super, mit dir zu sprechen. Ja, mein Fazit ist einfach, offen zu bleiben, ja, von der Susanna. Positiv hinzuschauen auf Organisationen, aber auf unsere Gesellschaft auch. Und positiv darüber zu sprechen, weil das macht Mut. Das nehme ich mit aus heute. Danke dir dafür. Ich gebe noch mit aus meiner Erfahrung, wir werden alle hineinwachsen. Es ist alles nicht so schlimm, wie wir jetzt denken. Zukunftsforscher wurden noch nie hinterfragt, ob das wirklich eintrifft, dass alles kommt. Es kommt manchmal anders, als man denkt. Ja, wir Menschen sind glauben immer, die Zukunft vorhersehen zu können mit Studien und Co. Aber es ist dann meistens ein bisschen anders. In diesem Sinne, danke fürs Dabeisein. Wie immer freue ich mich auf dein Feedback per LinkedIn oder Mail an office@bequiz.at. Du hast jetzt auch die Chance, zwei Podcasts zu hören, nämlich die von die Mutmacher, ja, von der Susanna Winkelhofer und von mir. Ja, du hast beide Möglichkeiten. Schau mal rein, hör mal rein. Ich danke dir fürs Zuhören und freue mich, wenn du wieder reinhörst in meinem Business Snack, der Podcast mit Denkanstöße für Entscheiderinnen und Entscheider. Viel Spaß beim Podcast Nachdenken. Auf Wiederhören.
Danke auch von meiner Seite.
Business Snack, der Podcast. Denkanstöße für die Chefetage. Übrigens, nach dem Snack ist vor dem Snack. Mehr Infos zu Anke van Beekhuis Beratungen, Webinare und Publikationen finden Sie unter www.bequiz.at.